Herzlich willkommen auch bei dieser Folge im Generation Z Talk und ja, einem neuen Gast, der aber auch schon mal da war. Das ist allerdings schon einige Jahre her, Herr Dr. Philipp Reisinger von der Future Management Group, und er ist selber Future Manager. Ich will den Vorspann gar nicht zu lange machen und ihn doch einfach mal direkt selbst fragen, Herr Dr. Reisinger, was macht man als Future Manager denn?
Ja, also zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, dass wir wieder dieses Gespräch fortsetzen, das wir 2018 begonnen haben. Was macht man als Future Manager? Als Future Manager berät man im Grunde genommen Unternehmen in ihrer strategischen Ausrichtung, und zwar im normativen Kern, also in Bezug auf die Mission eines Unternehmens, die Positionierung und die strategische Vision eines Unternehmens. Und man stellt sich die Frage, was muss das Unternehmen tun, um in 5, 10 oder 15 Jahren, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, robust und erfolgreich dazustehen oder in manchen Fällen vielleicht sogar überhaupt noch eine Existenzberechtigung zu haben.
Ja, ich glaube, sind sehr, sehr spannende Fragen, vor allem im Zeitalter der Digitalisierung. Und da sind wir eigentlich schon beim Stichwort, worum es ja in diesem Podcast hauptsächlich geht. Digital Natives, also bei der Generation Z, die zwischen 95 und 2010 geboren sind. Es ist ja die erste Generation, die vollkommen mit digitaler Technologie und einem globalen Mindset aufgewachsen ist, sich dadurch auch sehr von den vorherigen Generationen unterscheidet. Aber die erste Frage an Sie, Herr Dr. Reisinger, wäre jetzt, wie sehr müssen die sich eigentlich verändern, um langfristig am Arbeitsmarkt bestehen zu können? Was erwartet uns da in den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass sich alle Generationen, also die noch in Arbeit sind und die nächsten 5 bis 10 Jahre in Arbeit sein werden, also die auch noch, dass die alle mit sehr starken oder mit sehr vielen neuen Dingen konfrontiert werden, ob sie wollen oder nicht. Wir sind im Grunde genommen diejenigen, die den Übergang aus meiner Sicht in eine neue Ära, sowohl der Ökonomie, vielleicht auch, das ist ein bisschen hochtrabend, vielleicht auch der Menschheit, gestalten werden müssen. Und ich möchte vielleicht, wenn man fragt, wie stark diese Veränderung sein wird, vielleicht ist es gut, das von hinten her aufzudröseln, dass man sagt, wie sieht die Generation, wie schaut die Welt aus, wenn die Generation Z in Rente geht? Und was wir wahrscheinlich sagen können, ist, dass die Generation Z in jener Welt lebt, wo der globale Temperaturanstieg zum Beispiel unumkehrbar geworden ist. Egal wie er ausschaut, aber er ist unumkehrbar. Generation Z geht in Rente, wenn KI die Singularität erreicht hat. Also wenn KI Dinge macht, wo der Mensch eigentlich keinen Zugriff mehr drauf hat, wo das wir gar nicht verstehen. Generation Z geht in Rente, wenn wir buchstäblich gleichzeitig in einer physischen und virtuellen Welt leben. Generation Z geht in Rente, wenn Roboter zu unserem Alltag gehören, und zwar wirklich zu unserem Alltag. Sie geht in Rente, wenn Arbeit und Erwerbstätigkeit im Grunde genommen neu definiert wurden, weil wir so viele Roboter und KI haben. Geht in Rente, wenn das Wertesystem, das wir momentan haben, auf neue Beine gestellt werden, weil nicht mehr alles greift, was bisher gegriffen hat. Geht in Rente, wenn wir unsere gesamten Systeme, unser gesellschaftliches System, die Generationenverträge neu definiert haben, damit es passt, und wo wir gleichzeitig, wo wir auch die Welt des sogenannten Anthropozän, also wo der Mensch im Vordergrund steht, verlassen haben und wo wir in ein Zeitalter hineingekommen sind, dass man vielleicht damit bezeichnen könnte, dass wir im Zeitalter intelligente Agenten leben. Also die können biologisch oder nicht biologisch sein, wo das die Normalität ist. Und wenn man das sich vor Augen hält, dann kann man, glaube ich, ja ahnen, wie groß der Wandel sein wird und wie stark sich die Generation Z ausgehend von heute verändert haben wird, bis sie in die Rente eintritt.
Ja. Gut, jetzt werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, oh Gott, das ist jetzt, so wie er das sagt, klingt das, als wäre das noch eine Weile hin. Da müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Aber was verändert sich denn aktuell schon durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, was wir vielleicht in Deutschland auch gar nicht so wahrnehmen, aber vielleicht in anderen Ländern eher der Fall ist? Ich meine, Sie beraten ja sehr große Unternehmen, wo man sich natürlich eher eine langfristigere Strategie, denke ich jetzt mal, überlegen muss, bei etlichen mehr Beschäftigten als vielleicht in einem KMU oder in einem Startup. Aber was kommt denn da in den nächsten Jahren vielleicht auch konkret an Beispielen oder Vermutungen, die Sie haben, auf uns zu?
Vielleicht darf ich da auch nochmal, also weniger weit ausgreifen bis ins Jahr 2060 oder sowas. Aber wenn wir einfach schauen, womit dürfen wir oder können wir vielleicht rechnen am Ende dieser Dekade, also 2030? Weil das heißt, im Grunde genommen, alle, die heute die Strategien also für ihre Unternehmen machen, für die nächsten 5 bis 10 Jahre, meistens sind es 5-Jahres-Strategien, so das durchschnittliche Unternehmen, müssen im Grunde genommen schon auf diese Veränderungen einzahlen. Wenn sie das nicht tun, springen sie zu kurz. Ich nenne ein paar Sachen, einfach damit man die Dimension vor Augen hat, wo wir da hineingehen. Und die sind zuerst einmal technologisch bestimmt. Ich glaube, weil die Technologie, die Werkzeuge bestimmen meistens, was wir wirklich tun können als Menschen, und was uns als Möglichkeitsraum im Bereich der Wirtschaft gegeben ist einfach und der Gesellschaft natürlich immer auch damit mitgesagt. Also wir werden 2029, wenn die Prognosen alle stimmen und es geht von belastbaren Testimonials aus, werden wir KI so weit haben, dass sie den Turing-Test besteht. Also dass wir nicht mehr wissen, wenn wir mit einer KI konfrontiert sind, ist es ein Mensch oder ist es eine Maschine? Der Turing-Test, den man ursprünglich da angesetzt hat, das ging um 15 Minuten, ne? Hält die das 15 Minuten durch. Ab 2029 wird sie das dauerhaft durchhalten.
Turing-Test, können Sie es nochmal erläutern? Was kann man sich da
drunter? Also Turing-Test muss man sich vorstellen, man spricht in eine Blackbox hinein.
Ja.
Und man weiß nicht, ist das Gegenüber sozusagen sitzt da ein Mensch oder sitzt da eine Maschine? Und wenn mir als Sprechendem nach 15 Minuten ich der Überzeugung bin, ich spreche mit einem Menschen und es ist aber die Maschine, dann hat sie den Turing-Test bestanden. Also wenn faktisch die semantische Kapazität der Algorithmen so hoch ist, dass sie im Grunde genommen auf jedes Thema mehr oder weniger ausführlich antworten kann, und zwar mit wie wir Mensch. Ja. Oder besser als ein Mensch, weil ein Mensch kann nicht über alle Themen gleichzeitig sprechen, so in die Richtung. Und der Test war oder so angesetzt, dass man sagt, es muss für 15 Minuten andauern, damit man faktisch sozusagen KI mehr oder weniger auf Augenhöhe hat, so mit dem Menschen. Und das kann man davon ausgehen, dass das 2029 auf jeden Fall stattfinden wird, und zwar nicht für 15 Minuten, sondern für immer. Das ist die Dimension. Also wir haben 2019, nur damit man sich das auch schon vor Augen hält, was schon alles geschehen ist seit unserem Gespräch, ne? 2019 hat der BetaWriter, das ist ein Algorithmus, den Axel Springer gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt entwickelt hat, ein Buch geschrieben über den aktuellen Status zur Lithium-Ionen-Batterieforschung. So, das ist der Anspruch an eine Masterthese oder Diplomarbeit. Das macht mir der Algorithmus. Heute, also gestern. Also das ist das eine. Ja. Dann, was dazu kommen wird, ist, dass wir mit 2030 vermutlich den Rollout haben werden für die 6G-Infrastruktur. Warum ist das zentral? Weil 6G die Infrastruktur darstellt, die es eben ermöglicht, dass wir KI im Edge, also wirklich im Ende, haben. Das heißt potenziell, dass jedes herumfahrende Auto jede Bohrmaschine potenziell. Im Grunde genommen jeder Gegenstand, den ich mit KI anreichern kann, selbst ein intelligentes Wesen ist sozusagen, das einfach für sich selbst lernt und seine Learnings dann weitergibt. Also nicht mehr, wie wir es heute haben, KI ist in der Cloud und dann schicken wir alle Daten hoch und dann wird dort berechnet, dann wird es wieder runtergeschickt, sondern nein, jeder Gegenstand wird potenziell intelligent. Das ist das andere. Das nächste ist, dass wir, also das ist das Rollout, ist mit 2030, so 2035 wird es mehr oder weniger etabliert sein. Vielleicht nicht in Deutschland, weil wir kämpfen mit 5G. So, da ist immer der bittere Nebengeschmack, weil man sich immer die Frage stellen muss, wie weit sind wir? Wenn wir an China denken, wenn wir an USA denken, wird ohne Gnade investiert in Europa. Aber es könnte sein, wenn wir wirklich all in gehen in Edge AI, also in dieser künstlichen Intelligenz im Endobjekt, das könnte die Rettung für Europa, insbesondere für Deutschland sein, weil es alle Ansprüche für Datensicherheit etc. Gewährleistet und auch Energie, also sehr energieeffizient aufgesetzt werden muss. Das ist das andere. Das nächste ist, dass wir mit 2030 oder kurz danach, glaubt man den Prognosen von IBM und Google, Quantencomputer haben mit 1 Million Qubits. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Der erste, nur damit man sich's vorstellen kann, vielleicht ein Beispiel. Mit Sycamore war der erste, der funktioniert hat. Das war der von Google. Das war 2019, auch nach unserem Gespräch. Und der hatte 53 Qubits. Die Aufgabe, die man denen gibt, also diesen Quantencomputern, um zu schauen, wie schnell das sie sind und welche Leistungskraft sie haben, ist, dass man sie die von einem Zufallsgenerator generierten Zufallszahlen berechnen lässt. Dafür braucht ein herkömmliches Datencenter, ein großes, so wie wir sie halt kennen, 10.000 Jahre. Sycamore macht es in 3 Minuten. Chuseong 2 im Jahr 2021 macht es in einer Millisekunde mit 63 Qubits. Und jetzt können Sie sich nach vorne vorstellen, was das bedeutet, wenn wir von 1 Million Qubits reden. Dazu kommt, dass wir, wenn die Prognose stimmt und die sind gut in dem, was sie machen, wenn die Prognose von Huawei stimmt, dass wir in 2030, und das ist ebenfalls unbeschreiblich, dass wir alle intelligenten Agenten dieser Erde zusammen, so muss man es mittlerweile formulieren, 1 Jottabyte an Daten generiert haben. Also wenn man 1 Jottabyte sind 1024 Zettabyte, alle gedruckten Werke der Menschheit zusammen sind 0,0002 Zettabyte. Also wenn das ist, kommen wir hinein, und das gilt auch für die Generation Z insbesondere, weil die manche studieren da noch, ja. dass wir erstens buchstäblich im Zeitalter des Internet of Things leben werden, dass ganz viele künstliche Agenten Daten generieren, von denen wir wahrscheinlich keine Ahnung haben. Und vor allem, also da muss man das dazu sagen, Daten sind nicht Information, Information ist nicht Wissen, ne? Aber es gibt eine Korrelation. Je mehr Daten ich zur Verfügung habe, umso mehr kann ich potenziell neues Wissen generieren, also am Ende. Und was es bedeutet ist, wenn wir eben die Quantencomputing-Power nehmen, wenn wir die Daten nehmen, dass wir in ein Zeitalter eintreten, wo ganze Wissenschaftsbereiche in Teilen neu geschrieben werden.
Ja, das sind unvorstellbare Dinge, die Sie da sagen. Und ich erinnere mich eben auch gerade, weil Sie das erwähnen, was in den letzten Jahren passiert ist. Sie hatten ja 2018 schon gesagt, dass es gibt Roboter, denen zeigt man eine Bewegung, dann machen die das nach. Man braucht in den Fabriken, Baxter heißt er, glaube ich, war das damals. Das hat sich ja wahrscheinlich auch nochmal weiterentwickelt, gehe ich davon aus.
Das wird noch viel extremer werden. Also, weil das, was kommt, und das ist, glaube ich, das, was wir tatsächlich vor Augen haben müssen, und was ich seit letztem Jahr mehr oder weniger eng verfolge aufgrund der potenziellen Implikationen. Das ist das Ganze, was wir mit dem Thema Metaverse bezeichnen. Und zwar, vielleicht darf ich da nochmal auch ganz kurz einen Hintergrund geben, damit man es auch verorten kann. Das Metaverse ist im Grunde genommen die Idee, das Internet sozusagen weiter auszubauen vielleicht oder den Raum, den Möglichkeitsraum des Internets weiter auszuschöpfen. Was bedeutet das? Das muss man sich auch vor Augen halten. Die erste Generation Internet, mit der wir alle konfrontiert waren, wir sind ja beide älteren Datums als die Generation Z, ist sozusagen das IPv4-Internet, ne? Mit 4,3 oder 4,8 Milliarden Adressen. Ne? Also da hat es 4,8 Milliarden Adresspunkte gegeben. Und da haben unsere Großväter oder unsere Eltern gedacht, das ist für Spinner und Nerds, nicht? Wenn man sich zurückerinnert, weil das wird man nie brauchen. Das war im Jahr 1983, wo diese IPv4-Infrastruktur gelauncht wurde. Und da war das absolut absurd, so viele Adressen zu machen. Wir wissen alle jetzt, dass das nicht gereicht hat. Deswegen hat man in den späten 90er Jahren, 98, also wo die Generation Z die ersten Babys waren und Kleinkinder, hat man die IP6-Infrastruktur aufgesetzt und gelauncht. Der Launch war erst, glaube ich, im Jahr 2011. Und da hat man das Internet aufgeblasen auf 340 Sextillionen Adressen. Das würde bedeuten, wenn man sich als Volumen vor Augen stellt, ich blase einen Golfball auf das Volumen der Sonne. Okay. Das ist der Möglichkeitsraum. Im Grunde genommen könnte man auch da ein anderes Bild, das sich auch keiner vorstellen kann, von allen Menschen, also wenn wir alle Menschen zusammennehmen, könnte man jedes Atom mit einer IP-Adresse versehen. So, das ist der Möglichkeitsraum. Ja. Jedes Atom, jedes Menschen könnte man eine IP-Adresse geben. Und wir beginnen faktisch dieses Metaverse, das jetzt entsteht. Wir haben das eigentlich 2018, habe ich es glaube ich noch nicht genannt. Wir verfolgen das bei der Future Management Group seit 2018. Hat man begonnen, IP-Adressen für das sogenannte damals genannte Spatial Web zu vergeben. Das war Versus, war die Stiftung, die das veranlasst hat. Und jetzt seit letztem Jahr kennen wir plötzlich alle diesen Begriff Metaverse, haben aber meistens, glaube ich, alle nur vor Augen, was Facebook macht. Das ist für die Wirtschaft mehr oder weniger relevant, sagen wir mal so vorsichtig. Aber mit September, Oktober letzten Jahres hat sich mehr oder weniger Microsoft dafür committed, alle Applikationen, die Microsoft bietet, für dieses Metaverse, auf dieses Metaverse auszurichten, so muss man sagen. Microsoft hat zugleich auch den Brückenschlag durch die HoloLens, dass ich faktisch virtuelle Welt und physische Realität, also dass ich die physische Realität mit virtuellen Informationen überlagern kann, weil es Augmented Reality Anwendung ist. Übrigens nur kleine Side-Note. Die US-Amerikaner, also die Streitkräfte, haben einen großen Vertrag über viele Milliarden Dollar mit Microsoft eingegangen, dass sie faktisch den Augmented Soldier machen, also dass sie das faktisch HoloLens in den Krieg kommt, weil ich faktisch Karten und alles drüberlegen kann, Informationen aus dem Feld direkt einspeichern kann. Also es wird Hybrid Warfare im wahrsten Sinne des Wortes sein. Und das, was aber wirklich entscheidend ist und was für mich wirklich transformativ war und ist und bleibt momentan, ist das, was Nvidia im Grunde genommen macht. Weil Nvidia hat eine eigene Lösung für dieses Metaverse, sie nennen es Omniverse, gelauncht, das im Grunde genommen einen digitalen Zwilling der Welt produziert. Im Endausbau, so im Endstadium. Aber man kann sich das von der Dimension her gar nicht umfangreich genug vorstellen. Also für Ericsson haben die ganze Städte digitalisiert, um faktisch die Funkmassen richtig auszuloten. Für BMW bauen sie eine Produktion in der virtuellen Welt auf, und dann sind wir eben bei den Bots, das war der Brückenschlag, ich habe das nicht vergessen, bauen die virtuell die Produktion auf, haben die Fähigkeit, mit physikalischen Algorithmen getreu nachzubilden, wie sich alles verhält, die Fluide in den Rohren und so weiter. Also es ist eine Echt-Simulation, ein echtes Original sozusagen im Virtuellen. Da werden auch schon die ganzen Roboter integriert und angelernt. Da werden die Menschen an der Produktionsstraße schon platziert, um zu schauen, wie die optimal aufgestellt sind. Und dann, wenn es dort drinnen funktioniert, materialisiert es sich im physischen Objekt. Das wird angereichert mit Sensorik und dann wird faktisch den Feedback in das digitale Original. Also eigentlich müssen wir nicht mehr vom digitalen Zwilling sprechen, als ob der im Nachhinein kommt, sondern vom physischen Zwilling, weil der ist der im Nachhinein kommende. Und das heißt, diese Roboter, die dann tatsächlich in der Produktion fahren, haben aber Millionen Stunden in virtuellen Welten schon gelernt und sich darin optimiert. Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Schritt, in dem wir, oder der nächste Schritt, in dem wir hineingehen, und der nächste Schritt, wo wir eigentlich die Ökonomie verorten müssen, weil bisher haben wir immer von digitaler Ökonomie gesprochen. Und haben da, manche sind ja immer noch nicht so weit, ne, in den Unternehmen, geschweige denn in den Behörden, geschweige denn in den Behörden oder gar in den Schulen. Aber die nächste Ära bricht schon fast brachial herein, nämlich die wird lange andauern, ja. Nämlich die sogenannte AI-Economy, also die Ökonomie, die von der künstlichen Intelligenz gestützt, getragen und gepusht werden wird. Und wo wir faktisch in Kooperation mit KI die Welt vorantreiben, weil wir es anders gar nicht mehr können und die Komplexität dieser Welt gar nicht mehr handhabbar sind ohne diese Unterstützung.
Wow, das sind ganz neue Welten jetzt, in die Sie uns hier hineinführen. Um es nochmal ein bisschen konkreter an einem Beispiel von einem jetzigen Zettler zu machen. Ich war in der Schulklasse und sagte zu dieser Klasse, lasst uns mal schauen, wo ihr vielleicht nach der Schule, was ihr studieren könnt, was ihr machen sollt. Und dann meldet sich ein Schüler und sagt zu mir, müssen wir das jetzt machen, weil Sie wissen doch, Herr Behm, wenn wir fertig sind mit der Schule, dann ist doch vielleicht der Beruf, den wir dann ausgesucht haben, gibt es den dann überhaupt noch so? Die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung, das sagt er zu mir mit 14, 15 Jahren. Und das hat mich wirklich überrascht. Deswegen ist ja die Frage, welche Kompetenzen werden denn in den nächsten Jahren überhaupt noch gebraucht, damit sich Unternehmen ausrichten können auf die viel zu wenigen Zettler, die aber gleichzeitig sich auch Gedanken machen, welche Berufe für sie zukunftsfähig sind? Was können Sie da beiden Seiten an konkreten Beispielen oder Maßnahmen mitgeben?
Ich glaube, wir haben wie soll man das angehen? Die Beantwortung der Frage ist gar nicht so leicht. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil wir unterschiedliche Dimensionen abbilden müssen. Das eine ist, wenn jemand mit einem Unternehmen wie Nvidia oder jetzt Siemens geht übrigens, hat eine Partnerschaft im Juni proklamiert mit Nvidia, um das sogenannte Industrial Metaverse aufzubauen, ne? Wo sie faktisch alle Kompetenzen zusammenbringen. Und das wird echt relevant. Also da gibt es auch Commitments schon von bekannten Unternehmen, sogar in Deutschland, die sagen, da wollen wir hinein. Übrigens auch noch einmal ein Side-Effekt, Seitenkommentar ist, Fraunhofer ist übrigens extrem drinnen mit IBM im Bereich Quantencomputer. Man hat Zugriff drauf. Also man schimpft immer über Deutschland, aber es sind führende deutsche Unternehmen und ich hoffe wirklich für Deutschland als Industriestandort, dass wir das schaffen, dass wir hier diesen Sprung hineinschaffen, weil sonst sieht es einfach düster für Europa aus. Weil die Player sind eben USA, China und Wir tun gut daran. Also düster immer nur für eine gewisse Epoche, weil es wechselt sich ab. Gut, das ist nur nochmal Seitenkommentar dahin. Was ich da sagen will, es sind Unternehmen, die in unterschiedlichen Zeiten leben. Also wenn Sie jetzt Nvidia sind oder bei Tesla, also fast überall, vor allem Tesla AI, die Abteilung, wenn Sie bei Palantir sind, bei Google und was immer, die leben faktisch schon in dieser Zeit ein Stück weit. Die holen die vorreitermäßig hereinschaffen, die Infrastruktur oder auch Nokia oder was immer, oder Huawei. Die leben einfach gefühlt 8 Jahre vor unserer Zeit. Das ist das eine. Da ist die Geschwindigkeit eine andere. Das heißt, wenn jemand da mitspielen will, nicht, von der Generation Z sich ausbilden lassen will, dann wird er lernen müssen, mit künstlicher Intelligenz umzugehen, mit Robotics, Data Scientist, Data Analytics, vor allem aber eben immer auch in diesem interdisziplinären Approach. Die sind alle extrem interdisziplinär aufgestellt. Da kommen super relevante ethische Fragen rein. Als ich darüber nachgedacht habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe mir gedacht, eigentlich ist es fast gleichgültig, was du lernst. Mhm. Du musst nur schlau genug sein, um es nach vorne hinzudenken oder von diesen neuen Möglichkeiten her zu denken. Dann findet man, glaube ich, immer einen relevanten Platz.
Das ist spannend. Damit meinen Sie auch, das hatten Sie im letzten Interview auch schon gesagt, diese ständige Weiterentwicklung, auf die Z, glaube ich, mehr eingestellt ist und Veränderung nicht als Schimpfwort sieht, sondern als Chance als vielleicht ältere Generationen, die kurz vor der Rente stehen, oder? Meinen Sie das damit?
Ja, also das meine ich auch, ja. Ich glaube, was dazu kommt, was es momentan heftiger macht, auch für alle Generationen, wenn sie jetzt nicht gerade die Generation Alpha sind, die haben noch kein Problem, ist, dass wir zum ersten Mal Krise erleben, also in Deutschland, in Europa. Das haben weder Generation X noch die Xennials noch Generation Y haben richtige Krise erlebt. Und seit 2020 sind wir in einer Spirale der Krise. Also zuerst mit der Pandemie, dann Lieferketten, jetzt Krieg. Und wenn wir den Zeithorizont nach vorne spannen, wirklich technologisch Disruption. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, also wenn wir eben sehen wie Quantencomputer, das ist nicht nur exponentielle Entwicklung, sondern Double Exponential Growth Rate. Generation Z wird sich leichter tun mit diesem Wandel, aber der Pace, mit dem sie sich ändern muss, ist, und wir alle uns ändern müssen, ist sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist ein Learning, das ich gerade die letzten Monate für mich gemacht habe. Wir denken natürlich, wenn wir solche Technologien hören, nicht immer, du musst nur noch very sophisticated Ausbildung, also es kann nur noch die Besten der Besten und nur noch wer nicht studiert hat, ist sozusagen zum Tod verurteilt, mehr oder weniger im Arbeitsmarkt. Und das glaube ich immer weniger. Wenn ich sehe, der Handwerkermangel, ne, den wir haben, Handwerk hat goldenen Boden. Also ich glaube immer mehr, und wenn ich das sehe, wie momentan bei einem Klienten wird buchstäblich das Haus eingerannt, nicht? Weil es so wenige gibt. Also dass alles natürlich immer vernetzter sein wird, dass alles letztendlich auch einmünden muss in so digitale Welten, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber trotzdem, wenn du ein guter Handwerker bist oder Kunst, je stärker wir die Dinge virtualisieren, je virtueller diese Welten werden, umso mehr bekommt haptisches Oder wirklich also der gestrickte Sock meiner Großmutter, wenn sie noch leben würde, hat eine unendliche Bedeutung plötzlich, wo das vorher jeder machen konnte, weil wir wissen, heute machen alles Roboter, da ist kein Mensch mehr dran, ne? Also diese Emotionalisierung bei spezifischen Produkten, es kann fast alles sein, ne? Das kann sein, dass jemand, wenn wir die Schallplatten hernehmen, ne? Das ist ja ein richtiger Kult, wenn ich wieder mal Vinyl in der Hand haben darf. Nicht für den einen, für den anderen bedeutet es nichts. Aber die Ästhetik des Covers und was auch immer, wieder was anstelle der virtuellen. Und ich glaube, all solche Sachen bekommen Bedeutung. Und was aber sein wird, ist, und das haben wir jetzt bei Corona eigentlich schon miterlebt, dass sich der Arbeitsmarkt insgesamt extrem wandelt, weil Unternehmen vor der Pandemie kannte kaum ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, den Begriff Black Factory. Das war nicht bekannt oder kaum bekannt. Mit dem ersten Lockdown hat es Seminare zu Black Factory gegeben. Das heißt, wenn wir JD hernehmen, also dieser Versandhändler in China, der hat ein Versandzentrum, 200.000 Sendungen pro Tag mit 4 Mitarbeitern.
Yes.
So. Und das heißt, Unternehmen überlegen sich natürlich, wie können sie die Produktion sicherstellen, wie können sie was auch immer alles machen, um eben wettbewerbsfähig zu sein mit anderen starken Ländern. Das heißt, die werden schauen, dass sie den Bestand ihrer Mitarbeiter so klein wie möglich halten. Gleichzeitig aber Flexibilitätsinstrumente hereinholen über eben Leiharbeit, aber eben, was auch seit unserem Gespräch massiv gewachsen ist, sind eben diese Gig-Economy-Plattformen, ne? Dass wir wie Upwork oder Freelancer.com, wo ich von simpelsten Aufgaben, also Punkte zählen auf einem Foto, bis hin zu programmier mir AGVs für meine Produktion, alles abdecken kann und ich hole mir den Gig rein. Ich arbeite von mir aus ein halbes Jahr und dann gehe ich ein halbes Jahr in Urlaub, weil ich eben so viel hole. Also es ist nicht, und da gibt es Prognosen und das muss Generation Z sicherlich vor Augen haben, weil das ist, die kommen genau in diese Ära hinein. Wenn diese Prognosen stimmen, und da habe ich selbst meine Zweifel, aber wenn die stimmen, geht man in den USA davon aus, dass 70% der arbeitenden Bevölkerung über Gig-Economy-Plattformen die Arbeit macht.
Okay, wow.
Also das ist, also 2030, das ist eine enorme Dimension.
Das ist schon erschreckend, ja.
Und die Sache ist, was erschreckend dabei ist, und deswegen kommen wir nachher vielleicht auch auf die Talente und die Skills, die man vielleicht braucht und die man ausbilden muss. Da konkurrierst du mit der Welt, weil das ist nicht Deutschland only, sondern wer es kann, macht's, ne? Da muss man dann, da gibt es schon Regulierungen, damit es nicht der neue Sklavenmarkt ist des 21. Jahrhunderts, ne? Gibt schon Regulierungen, teilweise, nicht in allen Ländern, aber zumindest in einigen, damit man eben dort Mindestlohn und was auch immer alles, was man macht. Aber du kriegst natürlich auch nicht die Besten, ne? Wenn du nichts zahlst. Also insofern ist es ein Marktplatz einfach, ein gewöhnlicher, aber du konkurrierst mit der ganzen Welt. Und von dem her, was muss man haben? Also ich glaube, einen Fingerzeig zu geben, was du jetzt genau lernen sollst oder so, das ist fahrlässig und sträflich, darf man nicht machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das im letzten Gespräch schon gesagt haben, dieser philosophische Ansatz, kenne dich selbst, ist das Zentralste. Und es ist gleichzeitig die größte Überforderung für einen jungen Menschen, gleichzeitig sich selbst zu kennen, in dem Maß, wie man es eigentlich benötigen würde, weil das die Erwachsenen selbst nicht schaffen. Ne? Also die älteren Generationen haben das gar nicht geschafft und der Anspruch ist nie an sie ergangen in dem Maß.
Also das zu tun, was man wirklich selbst gut kann, das meinen Sie?
Exakt, also zu wissen, was kann ich, wie weit kann ich mein Potenzial dehnen, also was kann ich potenziell alles erlernen? Und wo sind aber auch meine Grenzen? Wo weiß ich, dass ich es nicht kann? Weil damit, schränkt sich für mich im Grunde genommen der unendliche Möglichkeitsraum, vor dem wir eigentlich stehen, zumindest mal ein, sodass ich mich darin sortieren kann. Und dann muss ich schauen, eigentlich so wie es mein Tagesgeschäft ist mit den Klienten, wo sind Felder, die einfach in Zukunft gebraucht werden, die einfach spannend sind und lukrativ sind, wo es Ausbaumöglichkeiten gibt nach vorne. Und das muss man haben. Man muss dann eben noch einige andere Kompetenzen haben. Ich glaube vor allem auf das, was man eben bisher immer als Adamsblatt Soft Skill genannt hat, würde ich heute Human Skills nutzen. Den Begriff, es sind nicht Soft Skills, sondern Human Skills, die eben zentral werden, weil das können Algorithmen nicht in dem Maße, nämlich mit dem Menschen, mit anderen Menschen interagieren. Ja. Und gemeinsam etwas aufbauen, interdisziplinär, multikulturell, in verschiedenen Sprachen, was auch immer alles. Also das ist, glaube ich, das, wo wir noch zumindest auf absehbare Zeit den Maschinen überlegen sind.
Das führt ja dann auch dazu, in Teams zusammenzuarbeiten, projektorientiertes Arbeiten, was ja übrigens auch schon viele großen Unternehmen machen, wo es einfach darum geht, gemeinsam eine so große, sage ich mal, vielleicht auch Intelligenz zu haben, wo aktuell mindestens mal noch keine Maschine hinterherkommt. Oder das ist das, was Sie meinen und was auch immer wichtiger wird.
Absolut, genau.
Ja.